Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss. Hallo und herzlich willkommen beim Stammtisch. Johanna, Prost!
Hallo Stefan!
Hey und Luca, zum Wohl, das erste Mal Stammtisch im neuen Jahr.
Hallo zusammen.
Seid ihr gut rübergekommen?
Ja, muss ich sagen. Also nichts Außergewöhnliches.
Okay. Wir müssen vielleicht noch sagen, wir machen ja einen virtuellen Stammtisch, gell? Also das heisst, wir sind über Teams verbunden und hocken natürlich nicht zusammen. Wegen der Pandemie. Aber das ist ja heute nicht das Thema, Johanna. Du hast da eine Steilvorlage geliefert.
Ich möchte noch antworten, wie ich ins neue Jahr gekommen bin. Und zwar am 31. Dezember hatte ich meinen Boostertermin. Das heißt, Silvester bin ich in so einer Art wie, also ich hatte nicht schlimme Nebenwirkungen, aber schon leicht deliriert habe ich.
Okay.
Und ja, und dann war das noch nicht ganz überstanden und dann kamen eben diese Meldungen aus Brüssel, dass die EU Atomkraft als umweltfreundlich und nachhaltig anerkennen will.
Unter bestimmten Bedingungen.
Ja. Und das, da dachte ich, träume ich oder kann das wirklich sein?
Ja, und du hast aber nachher nicht gefunden, du haust dir noch eine Bettdecke über beide Ohren, sondern du hast in die Tasten gehauen und hast den Blogbeitrag geschrieben, den wir heute im RefLab veröffentlicht haben. Der heisst Gift grüne Atomkraft. Und gehst dort eigentlich so der Spur nach, wie dass es so eine Art Greenwashing und so ein ganzes Reframing hat können geben in Bezug auf Atomkraft. Jetzt Johanna, von uns drei bist du wahrscheinlich die lebhaftigsten Erinnerungen hat an die erste grosse Katastrophe, also Tschernobyl. Wir haben uns ja schon kurz vorher austauscht und ich weiss einfach noch, dass das der Moment war, wo ich hyperisierte Milch trinken und es grusig gefunden habe. Aber du verbindest damit schon mehr Erinnerungen, gell?
Ja, ich bin ja erstaunt, dass du warst ja wirklich noch ein Kleinkind, dass du da schon so Erinnerungen hast.
Ich war immer ein Gourmet und hyperisierte Milch geht bis heute nicht.
Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zwei Super-GAUs im Erwachsenenalter erlebt habe. Und gerade jetzt nochmal sind mir die Erinnerungen sehr lebhaft geworden, wie das damals war, 1986. Ich habe damals in Österreich gelebt. Die Reaktorkatastrophe war etwas mehr als 1000 Kilometer entfernt, aber uns hat das sehr wohl betroffen. Das konnte man messen auch mit den Geigerzählern. Und ich bin in so einer ersten Panikreaktion, bin ich da durch den Regen gefahren mit dem Fahrrad. Ich wollte zu meiner Freundin, einfach um das nicht alleine irgendwie jetzt diesen Schock verarbeiten zu müssen. Und in den Nachrichten sind wir dann noch Tage und Wochen eben aufgefordert worden, wenn möglich das Haus nicht zu verlassen.
Ja.
Und das war schon prägend. Also ich war 17 damals und einige Sachen erinnern mich auch ein bisschen an diese Pandemiesituation, dieses unsichtbare, diese omnipräsente, unsichtbare irgendwie Gefahr, ungreifbare Gefahr. Und das muss ich schon sagen, das ist schon eine tiefe persönliche Prägung, die sicher mitbestimmt, wie ich das Thema sozusagen betrachte.
Luca, hast du Erinnerungen dran?
Ja, ich war ja siebni, und ich kann mich noch erinnern, dass wir einfach nicht mehr draussen spielen dürfen. Und wegen dem sehe ich schon Verbindungen zur Pandemie. Ich weiss noch dann, dass ich auch nicht für eine Zeit lang auch nicht Äpfel oder Gemüse aus der Schweiz können essen. Also Salat bleibt mir auch nicht im Kopf. Und nicht zu lange im Gras spielen. Also das sind so Assoziationen, die ich habe. Also weißt du, und sofort go duschen. Also wegen dem sehe ich die Verbindungen, die Assoziationen zum Virus. Also weißt du, zu dieser zwar vorhandenen Gefahr, aber nicht sichtbare Gefahr,
ja, ja.
Sehe ich schon die Parallelen. Das ist einer, sie sich sicher noch aus schräger Zeit in Erinnerung, ja, weiss ich noch, Tschernobyl. Okay.
Ich weiss nicht, ich habe schon ein paar Mal von diesem Buch erzählt, ob ihr das auch kennt. Es gibt von der Nina Power, sagt euch das etwas? Gibt es das Buch «Wir haben keine Angst». Und Nina Power ist irgendwie 2 oder 3 Jahre älter als ich und beschreibt so das Zeitgefühl von meiner Generation, wo eben ganz genau natürlich auch mit Tschernobyl einsetzt, oder? Was irgendwie heisst, hey, jetzt haben wir atomverseuchte Regen, die ganze Natur ist gefährlich geworden, oder? Nachher das Waldsterben, das im Hintergrund ist, also jetzt gar nicht nur wegen Tschernobyl, oder? Killerbienen, die kommen und uns alle werden töten und so. Und für mich ist tatsächlich Tschernobyl so der erste Moment, wo ich in Erinnerung daran habe, dass meine Umgebung hat gesagt, es wird alles ganz, ganz schrecklich. Und ich, abgesehen von der Milch, die einfach nicht gleich fein war wie vorher, eigentlich nichts davon gemerkt habe. Also es geht nicht darum zu sagen, Tschernobyl war keine Katastrophe, sondern es geht so wie um das Bewusstsein, dass um dich herum alles tobt, in einem riesigen Aufruhr ist und dort voll mitgeht. Und ich selber habe eigentlich dort das Gefühl mitbekommen, ja, also so heiß wird es dann doch nicht gegessen wie gekocht. Das ist aber für dich ganz anders gewesen, gell, Johanna?
Also, das Angstthema, mir schon klar, dass das stark angstbesetzt ist. Und deshalb habe ich eine Recherche angestellt. Also, genau. Und geschaut, ist denn heute vielleicht ein anderer technischer Stand, ein wesentlich anderer, sodass plötzlich doch die Sicherheit gewährleistet werden kann. Weil wir wissen ja, es passiert lange nichts, aber wenn was passiert, ist das natürlich völlig katastrophal. Also das haben uns schon diese Super-GAUs gelehrt. Und gut, und ist zum Beispiel die Atommülllagerfrage gelöst und das Ergebnis meiner Recherche, da hat sich nicht so viel verändert. Aber was neu ist, und zwar erst seit 2, 3, 4 Jahren, ist dieses Reframing, Stefan, was du schon angesprochen hast. Nämlich, dass auf einmal die Kernkraft mit allen Problemen, die sie hat, als ökologisch und nachhaltig gelten soll. Da würde mich interessieren, ihr, wann habt ihr denn das erste Mal gehört, dieses Frame und wisst ihr noch, was hat das mit euch gemacht? Wie habt ihr reagiert?
Ich bin jetzt gerade am Studieren, welches Datum das genau ist. Es ist auf jeden Fall früher, also ein paar Jahre. Ich war dann im Gymnasium in Liestal. Und wir haben eine Exkursion gemacht zum CERN. Also der riesen Teilbeschleuniger, der in der Nähe von Genf steht. Und beim CERN hat man uns nachher gezeigt, dass dort unten, es ist natürlich nicht das Endlager, also nicht das, was du mit Endlager meinst, Johanna, sondern dort, wo man tatsächlich radioaktive Abfälle zwischenlagert, oder, wo das ist. Und das Ganze ist dann mal schon, also das ist jetzt etwa, warte mal, ich bin jetzt 38, also das ist jetzt etwa knapp 20 Jahre her, ist uns dann mal schon ja, auch unter dem Gesichtspunkt begegnet, dass das könnte ökologisch gar nicht so sinnlose Alternative sein zu anderer Energie. Also auf dieser Schulexkursion vor etwa 20 Jahren ist das bei mir das erste Mal so passiert. Wir waren natürlich super skeptisch und total anti-Atom und da.
Das heißt, du bist schon von der Atomlobby damals schon ein bisschen massiert worden.
Ich bin einfach skeptisch, ob das einfach ja. Die Atomlobby ist.
Johanna, aber was man sagen kann, du, dieses CO2-Reduktion, das stimmt ja auch. Solange das sauber läuft sozusagen, hilft das CO2 einzusparen. Genau. Das ist ja das Hauptargument auch jetzt der Pro-Seite. Und da kann man ja auch mitgehen, aber allerdings mit Abstrichen, weil schon der Uranabbau zum Beispiel dieses Methan freisetzt, das noch viel klimaschädlicher ist als CO2. Mhm. Und natürlich, und wenn du an diesen ganzen Atommüll, der 1 Million Jahre lang strahlt, denkst, dann ist das halt dann doch nicht mehr so, dann ist es einfach massiv umweltschädlich.
Aber ich muss das gleich noch relativieren. Also unsere Physiklehrer, der mit uns die Exkursionen gemacht hat, war gar kein Freund von Atomenergie. Das muss man vielleicht erst mal sagen. Und die Leute dort waren auch deutlich differenzierter gewesen. Also die haben es quasi wie als eine Bredouille dargestellt. Also dass mit dieser Art von Energiegewinnung zwar eine relativ gute CO2-Bilanz hast, sie haben das auch als nicht wahnsinnig gefährlich eingeschätzt, aber das grosse ethische Problem, das sie haben gesehen, und das grosse ökologische Problem ist tatsächlich das, was machst du als Endlagerung mit diesen Brennstäben, oder? Also, das ist dort schon aufgekommen. Es ist aber auch eine Zeit gewesen, da muss man fair sein zu den Leuten, die uns das dann gezeigt haben, wo einfach die erneuerbare Energien noch nicht auf dem Stand waren wie jetzt, oder? Also, da ist in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel gegangen. Und ich glaube, wenn wir über das, also Luca, du musst nachher noch sagen, wenn du vielleicht zuerst mal so etwas wie ein Greenwashing hast mitbekommen, aber ich glaube, wir müssten nachher in der Diskussion mal drauf kommen, reden wir jetzt darüber, dass wir es irgendwie wollen verteidigen, dass in der Schweiz sollen weitere Atomkraftwerke gebaut werden, Laufzeiten verlängert werden oder in Deutschland oder etc. Oder ist das etwas, wo man aus einer globalen Perspektive anschaut? Weil ich glaube schon, dass das noch einen grossen Unterschied macht. Aber Luca, sag doch du, hast du auch so etwas mitbekommen wie Greenwashing?
Ja, also ich finde, wir werden ja berieselt von Informationen und unterschiedlicher Art. Und ich glaube, mit Fukushima war es dann, wo man sich dann wieder sehr stark mit der Thematik beschäftigt hat, weil die Medien echt Informationen die ganze Zeit gebracht. Und ja, ich empfinde es so, als würde dann ein Feuerwerk an Informationen rauskommen, man würde sich beschäftigen mit dem und dann legt sich das Ganze. Und wenn man dann recherchiert, dann merkt man, dass Stromproduktion wird ja von, ja, je nach Studie zwischen 5-10% von Kernenergie produziert. Und dann merkt man, okay, das Problem, also es ist eine Energieform, wo Abfall hat, wo über Jahrhunderte von Generationen bleiben. Das heisst, wir müssen schon noch schauen, dass wir über diese Sachen reden. Aber es gibt noch andere, andere Energieträger und Energieformen, für den Klimakollaps eher verantwortlich sind, zumindest was CO2-Ausstoß anbelangt. Das heisst, wir sind wieder am gleichen Ort, wo Emotionen mit Sachen zusammenkommen, wo man dann versucht, das Ganze zu rationalisieren. Und der Bedarf an Strom hat sicher zugenommen in den letzten Jahren. Durch Digitalisierung. Und da ist dann die Frage, wie können wir den Bedarf decken und wie schaffen wir es, den CO2-Ausstoß und alternative Formen von Energien in den nächsten Jahren zu finden, die besser sind als die bestehenden. Weil die anderen haben auch grosse Nachteile. Die anderen führen auch zu Umsiedlungen, zum Beispiel Kohlekraftwerke. Die anderen führen auch zu Tote aufgrund von den Emissionen, die sie geben. Ja, und dort merke ich, es ist ein bisschen wie bei Don't Look Up im Film, den ich mal rezensiert habe.
Genau, da habe ich mich auch erinnert gefühlt jetzt. Also, dass du noch aus sozusagen etwas extrem Gefährliches hängt in der Luft. Und man denkt noch danach, wie kann man daraus damit Geld machen. Da erinnert mich schon diese jetzige Situation, weil dass der Atomausstieg gerade jetzt ist, ist ja nicht zufällig. Diese Meiler sind jetzt 30, 40 Jahre alt und die sind sozusagen zum Verschrotten. Und auch die Atomindustrie selber muss da jetzt überlegen, wie weiter. Und dann gibt es ja die Idee, diese Mini-Kraftwerke zu haben. Da hätte man das dezentral, lauter kleine. Das klingt ja irgendwie putzig. Aber man muss dann auch mit bedenken, dass man sowas, wenn man in der Nachbarschaft hat, sozusagen auch eine potenzielle sozusagen Gefahrenquelle auch hat. Also das muss man, glaube ich, auch da einfach mit Bedenken. Aber was ich sagen will, ist, dass eben, wenn man sich fragt, wer hat denn das Interesse jetzt daran, dann ist es dieser atomindustrielle Komplex, wo eben Wirtschaft und Staaten und Politik eben sehr eng verwoben sind. Aha. Und da denke ich auch als Liberaler, nicht nur als Linker, sondern als Liberaler, ist das etwas, was man ja eigentlich nicht wollen kann. Diese enge Verflechtung, die zeigt sich ja gerade bei diesem Thema.
Ja, aber jetzt bei Erneuerbaren würdest du garantiert sagen, das ist aber super, dass der Staat das unterstützt und man sollte je nachdem sogar Strafen erheben auf Leute, die nicht erneuerbare Energien konsumieren und so. Also da jetzt mit dem Liberalen zu verbinden, bin ich einfach immer sehr skeptisch, weil ich nachher erlebe, dass gerade die grüne Fraktion, sage ich jetzt mal, sobald es darum geht, dass man nachher die richtige Energie fördert, gar nicht mehr so liberal ist und gar nicht so stark auf den Markt vertraut, sondern viel eher auf einen sehr, sehr starken Sozialstaat, der alles reglementiert und eigentlich eine künstliche Marktwirtschaft. Ich glaube, was man ein bisschen muss als Kontext mitgeben, ist, in den letzten 40 Jahren, also seit 1980, also man kann eigentlich auch ein bisschen flapsig sagen, seit Tschernobyl, hat sich der Stromverbrauch weltweit verdreifacht. Jetzt einfach der Stromverbrauch. Das ist noch nicht Energie insgesamt, sondern nur der Stromverbrauch, der sich weltweit verdreifacht hat seit dieser Zeit. Wenn man jetzt die ganze Debatte anschaut um Atomkraftwerke, und wir können gerne, Johanna, auch noch über die modularen Kleinreaktoren schwätzen oder TerraPower von Bill Gates oder so und ob das sinnvoll ist und ob das überhaupt je wirtschaftlich rentieren kann. Aber was schon auffällt, wenn man jetzt den Vergleich nimmt, nur zwischen Deutschland und Frankreich, und wir nehmen so einen ganz normalen Wintermonat, dann verursacht 1 Kilowattstunde Strom, wo Deutschland produziert, 350 Gramm CO2-Emissionen und in Frankreich sind es gerade mal 99 Gramm. Jetzt kann man schon sagen, ja, das ist ja furchtbar, die Franzosen mit ihren elenden Atomkraftwerken etc. Aber wenn man jetzt die Realität anschaut von der Stromerzeugung in Deutschland, dann ist das halt einfach immer noch ein riesiges Kohlekraftwerk Deutschland. Und dass jetzt im Prinzip die deutsche Politik so geschlossen aufsteht und der ganzen Welt mit dem Zeigefinger von der klären, wie böse Atomkraft ist, ist natürlich auch ein bisschen zynisch auf dem Hintergrund von dem, dass man selber über Jahrzehnte das eigene Wirtschaftswachstum und den eigenen Fortschritt mit Kohlekraft finanziert hat. Übrigens auch global hat sich in den letzten 20 Jahren Kohlekraft verdoppelt. Also ist immer noch mehr Kohlekraft weltweit. Also für die Stromerzeugung, die gebraucht wird als Gas- und Wasserkraft zusammen.
Ja, darf ich da einhaken? Jetzt habt ihr beide das Stichwort mit dem immer mehr Verbrauch, immer mehr Wachstum gebraucht. Und da würde ich aber sagen, ist mir eigentlich dieser Heidegger-Ausspruch, Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt, also mir persönlich ein wertvoller und wichtiger Spruch. Also ich kann das jetzt nicht für andere da irgendwie jemanden aufdrücken wollen, aber dass man das so als gottgegeben hinnimmt, dass man immer noch energiereicher leben muss. Also das ist ja genau das Argument der sogenannten Ökomodernisten. Sind diese Lobbyorganisationen der Atomfront sozusagen. Ökomodernismus heißt genau das, nämlich wir gehen davon aus, dass man immer noch mehr und energiereicher lebt und dazu braucht man eben notwendig dann, so ist die Argumentation, eben auch die Atomenergie. Aber da würde ich euch jetzt fragen und speziell vielleicht nochmal den Ethiker, wie kannst du das denn mit deiner christlichen Haltung und auch deinem, ja, dem viel strapazierten Verantwortung für die Schöpfung übernehmen vereinbaren?
Ja, ich kann es halt ehrlich gesagt nicht so einseitig zuteilen, weil ich glaube, die Situation, aus deren aus wir jetzt über das reden, ist natürlich für uns drei, die jetzt sich hier über Teams treffen, an relativ tollen Laptops, die sie haben, mit sicheren Jobs in einem guten Sozialsystem und einer brummenden Wirtschaft, ein bisschen andere, als wenn wir über Regionen in China schwätzen, wo einen solchen Aufschwung und einen solchen Lebensstandard, wie wir jetzt haben, gar noch nicht haben, erreicht, oder? Und wenn es darum geht...
Aber gerade China, teilweise sind die uns, ja, uns voran schon. Und darauf läuft es ja auch vielleicht hinaus, dass also, dann immer mehr auch auf dem hohen Level sozusagen unterwegs sind.
Das
und dann
wird
es ein Problem.
Ja, ja aber sollen wir...
Da kann man nichts machen.
Nein. Ja. Aber wir können doch jetzt nicht als wohlhabende Schweizerinnen und Schweizer mit tollen Löhnen und tollen Lebensumständen sagen, hey, hallo Indien, hallo China, bitte macht uns das nicht noch. Es ist ganz, ganz schrecklich für die CO2-Bilanz. Natürlich ist es toll, wenn wir uns in unsere Satin-Bettwäsche können einkuscheln können, in unseren kleinen, netten Reihenhäuschen. Und einen demokratischen Wohlfahrtsstaat haben, aber die brauchen das gar nicht unbedingt, beschränkt euch lieber, das wäre ethisch gegenüber der Schöpfung viel sinnvoller, das wäre natürlich purer Zynismus. Wenn ich das anschaue von dieser Rede von einer Postwachstumsgesellschaft, oder, dann habe ich immer extrem Sympathie für das, wenn es um einen europäischen, um einen westeuropäischen, um einen US-amerikanischen Wirtschaftsraum geht. Dort habe ich sehr viel Sympathie für das. Wenn wir jetzt aber hergehen und Russland, China, Indien, afrikanische Länder sagen, hey Leute, wir haben jetzt einfach alle mal ein Level erreicht und jetzt geht es darum, dass wir das einfach halten, aber ganz sicher nicht noch ausbauen, dann denke ich so, das ist mega gemein, oder? Das ist wie beim Kindergeburtstag, du hast dir einfach alle Täfeli geschnappt und erzählst jetzt den anderen Kindern, dass es gar nicht mehr Täfeli braucht. Die Realität ist doch, dass wir global gesehen eine Ver-X-fachung haben, an Energiebedarf und dass Kernenergie jetzt zum Beispiel in dem Ganzen innen etwa bei 5% schwimmt, aber Erdöl und Kohle bei 60%. Jetzt sagst du, China ist ja aber gerade ein tolles Beispiel, aber China macht mit Erdgas, Wasserkraft und allen anderen erneuerbaren Energien im Moment 14% von ihrem Energiebedarf aus. Also 14% erreichen sie mit Erdgas, Wasserkraft und allen anderen erneuerbaren Energien. Kohle ist immer noch 65% in China. Und wenn man jetzt sich überlegt, was das heisst, also die riesigen Staudamm-Wasserprojekte, wo China finanziert hat, mit gigantischen Umsiedlungen von Millionen von Leuten, führen mit Erdgas und erneuerbaren Energien immer noch nicht über 14%, dann bin ich skeptisch, dass man den Kohlenanteil von 65% jetzt durch Solarzellen oder irgendwie Windenergie oder so innerhalb von 2 Dekaden könnte auflösen. Und wenn ich nachher ethisch muss überlegen, dann sage ich einfach, nein, ich glaube nicht, dass wir Europäerinnen und Europäer jetzt im Recht sind, ihnen zu sagen, hey, beschränkt einfach euren Energiebedarf, sondern man müsste darüber reden, ist vielleicht Atomenergie, also Kernenergie, eine sinnvolle Zwischenlösung zum das riesen Kohle-Thema, das wir haben. Weil das sehe ich als grösstes Problem für Nachhaltigkeit und zukünftige Generationen abzulösen.
Das zeigt mir ein bisschen wieder, dass es wie bei der Pandemie, dass wir jetzt müssen vielleicht aufhören, nur mit der Brille von den Nationen das anzuschauen. Mhm. Oder, und dass es einfach wirklich eine globale Strategie braucht und dass man dort schon mal scheitert. Jetzt bei der Pandemie haben wir gesehen, jeder hat ein bisschen für sich geschaut. Vielleicht noch ein paar Länder, die ein bisschen nebendran waren, haben so ähnlich gehandelt. Und eben wie dort im Film, wie es angegeben wird, also merkt man, es hat ja verschiedene Akteure, also Don't Look Up, oder? Jetzt bei den Atomkraftwerken wäre Don't Look Down, also es ist unter der Erde sind die Abfälle. Aber es gibt verschiedene Akteure, es gibt verschiedene Entscheidungsträger, es gibt neben der Politik gibt es Wissenschaftler, es gibt die Medien. In diesem Zusammenhang hat ja Johanna gesagt, das Framing, es gibt Lobbyismus. Und in dieser Komplexität kann ich auch Leute verstehen, die dann irgendwie sagen, ja, das irgendjemand entscheidet, das ist schon gut, ich muss wegschauen und vielleicht ist es irgendwann mal vielleicht zu spät. Aber jetzt, nach diesen Recherchen habe ich jetzt gemerkt, dass es, ja, es gibt noch andere Energiesektoren, die genau gleich sollten, modernisiert werden sollten. Und die, wirklich die alternative Energie, wo wenig Veränderungen mit ihrer Infrastruktur wird beibringen, also impliziert in dem Sinn, haben wir noch nicht gefunden. Und wenn du siehst, jetzt zum Beispiel, wenn ein Atomkraftwerk irgendwie die Produktion von 400 Windrädern hat oder 500 Windrädern, dann merkst du einfach, ja, ist es machbar, wenn man auch merkt, wenn man irgendein Windrad in der Schweiz irgendwie setzen will, du weißt ja, wie es ist mit den Auflagen, das kann dann so kann das Jahre gehen. Und jetzt müsstest du irgendwie 500 für ein Atomkraftwerk machen, dann merkst du, ja, wir sind aus, also wir Menschen sind auch komplexe Wesen, oder? Und wegen dem ist meine Angst in dem Sinn, dass es zu fragmentiert ist, oder, in der Entscheidung, und dass es nicht global angeschaut wird, oder? Dass wir das, was wir jetzt hier verändern, jetzt im Vergleich zu einer Änderung, die zum Beispiel in China oder in Indien könnte umgesetzt werden, viel entscheidender wäre, oder? Da können wir, ja. Ich bin wirklich sehr häufig fühle mich wie ohnmächtig in diesem Zusammenhang und bin auch wie überfordert mit den Informationen.
Verstehe, dass du reagierst sozusagen mit ja, einer gewissen Ohnmacht. Und bei Stefan habe ich das Mindset noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht wird das heute noch jetzt in den paar Minuten, die uns noch bleiben, noch klarer. Ich würde gerne nochmal das Thema Framing aufgreifen. Stefan, du sprichst von Brückentechnologie. Die als Atom sozusagen Front ist da ja noch einen Schritt weiter und spricht von Zukunftstechnologie. Atomkraft als Zukunftstechnologie. Das ist klassisches Framing. Und ich würde hier gern verweisen auf Öko, diesen Verein Energie und Kirche, mit dem ja auch die Landeskirche zusammenarbeitet, gerade jetzt, wo man versucht, ein ökologisches Management zu implementieren. Dieser Öko-Verein visiert für 2050 an die Entwicklung, und die sagen, es ist der Atomausstieg ethisch geboten, technisch machbar und wirtschaftlich vernünftig. Und mir auch als Kulturwissenschaftlerin und jemand, der auch ein Buch geschrieben hat mit so einem diskurskritischen Ansatz, ich würde gern, weil ich weiß, dass so Frames sich festsetzen in den Hirnen selbst, wenn man sie kritisch wiederholt, würde ich gern ein Frame dagegen setzen, gegen das, was man jetzt hört, Atomkraft, ja bitte. Da würde ich dieses grüne Atomkraft in giftgrüne Atomkraft gerne framen.
Ich finde das auch originell, Johanna. Du hast auch meine ganze Sympathie für diesen Versuch. Ich glaube einfach, man muss auch gerade aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive dann doch zugeben, dass Framing eben auf zwei Seiten verläuft, oder? Also es gibt nicht nur ein Framing, das jetzt geht in Richtung Greenwashing von Atomenergie, sondern es gibt natürlich das andere Framing, das in einer unglaublichen Aufgeladenheit von Katastrophenszenarien. Also ich habe jetzt natürlich Fukushima viel stärker mit erlebt, als Tschernobyl, oder, sicher gießt. Und dort denke ich einfach, Angst ist ein ziemlich schlechter Rotgeber, wenn es darum geht, Zukunft zu planen. Und wenn ich von einer Brückentechnologie schwätze, das ist mir ganz entscheidend, dann geht es nicht darum, dass ich sage, wir müssen die Laufzeit von bestehenden Atomkraftwerken in der Schweiz verlängern oder in Deutschland oder in Frankreich oder irgend so etwas. Das wäre für mich gerade weder eine Brückentechnologie noch eine Zukunftstechnologie. Aber ich glaube, dass Technologie, die im Moment verwendet wird, wie die Kernenergie, eigentlich sehr veraltete Technologie ist, wo man auch gerade wegen Tschernobyl und sicher seit Fukushima ganz eindeutig wirklich nicht mehr ernsthaft daran weiterschafft. das ganze Gerede von, da sind wirtschaftliche Interessen dahinter, das stimmt alles, wenn es darum geht, die Laufzeiten zu verlängern, aber es stimmt nicht, wenn es um Forschung an der Technologie selber geht, weil das ist alles überhaupt nicht rentabel. Also auch die ganzen modularen Kleinreaktoren, die jetzt von Biden und seiner Regierung geplant werden und in Aussicht gestellt werden, die sind überhaupt nicht rentabel im Moment. Es muss alles staatlich finanziert werden. Was es gibt, ist TerraPower vom Bill Gates Stiftung, wo er insgesamt, ich habe verschiedene Zahlen gelesen, zwischen einer halben Milliarde und einer Milliarde reingesteckt hat. Und dort geht es tatsächlich darum, etwas Zukunftsweisendes zu machen, nämlich Flüssigsalzreaktoren. Und das Interessante an dieser Technologie, und darum sage ich, ist eine Brückentechnologie, wäre eben, dass du sogar eigentlich mit den Brennstäben, die ein riesen Entsorgungsproblem sind, ein solches Kraftwerk nachher könntest betreiben, oder? Das ist im Moment noch Theorie, es steht kein solches, aber das ist ein Versuch, wo die Technologie kann drin weiterentwickelt werden. Ein anderes ist Kernfusion. Und was mich einfach skeptisch macht, ist, dass man quasi wie Atom gleich bös macht und mit dem vielleicht riesige Chancen verpasst und unter dem Gegenwind, der Atomenergie hat, der einen winzigen Teil ausmacht von der globalen Energiegewinnung, nämlich etwa 5%, die Dreckschleudern wie Erdöl und Kohle, die 60% ausmachen, einfach können weitergezogen werden. Und das sieht man zum Beispiel bei der bundesdeutschen Regierung, oder? Die haben nach Fukushima sofort den Atomausstieg beschlossen. Aber es ist nachher noch Jahre gegangen, bis man gesagt hat, ja, man möchte jetzt auch gerne aus Kohlekraft aussteigen. Und dort zeigt sich genau das, was der Luca hat gezeigt. Das ist nämlich ein elender Nationalismus, der dort drin regiert, weil erklär mal am Ruhrgebiet, dass du aus Kohlen aussteigst, oder? Und das in einer Regierung mit SPD, die eben nachher nicht die grüne Agenda zu oberst hat, sondern will Gewerkschaften bei der Stange halten. Das sind alles solche Sachen. Und ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir in Deutschland und in der Schweiz etc. Atomreaktoren bauen. Ich bin nur dafür, dass wir uns global ein bisschen bescheidener zeigen und sagen, hey, wir haben so lange von Kohlenstoff gelebt, wo garantiert viel, viel schlimmer ist als das, was wir mit der Atomkraft anrichten. Jetzt sollten wir vielleicht, gerade dort, wo es um Schwellen- und Entwicklungsprozess geht, ein bisschen zurückhaltender sein mit unserer Kritik.
Ah ja, ich denke da ganz anders. Also ich bin absolut dagegen, dass man aus ökologischen Töpfen sozusagen, dass man da Mittel jetzt auf die Atomseite und Forschung umlenkt. Da bin ich total dagegen. Und gerade auch in der Schweiz, weil es gerade sogar auch in der Schweiz da sehr offenbar zukunftsweisende und wo man gute Chancen sieht, Möglichkeiten zum Beispiel zu speichern. In Tessin gibt es so eine Entwicklung von Superbatterie und so weiter. Also da gibt's, es gibt da sehr hoffnungsvolle Aussichten und ich finde, da soll doch die Entwicklung hinein und nicht in eine Technologie, die noch auf 30.000, für 30.000 kommende Generationen sozusagen ein strahlendes Erbe hinterlässt.
Ich möchte nochmal sagen, ich will auch nicht, dass Geld, das man für alternative Energien können brauchen können, jetzt innerhalb von Atomenergie in der Schweiz eingespissen wird. Das finde ich auch falsch. Aber noch einmal, mit einer globalen Perspektive glaube ich, dass es sinnvoll ist, solche Projekte wie TerraPower zu unterstützen und solche Forschungsprojekte wie einen Flüssigsalzreaktor zu schaffen. Und zwar darum, weil wir haben, die letzten Generationen haben, dort einen Müll produziert und wir müssen irgendwie als Menschheit in einem Ökosystem klarkommen mit dem. Und jetzt einfach sagen, okay, das war ein Fehler, aber jetzt Deckel drauf und irgendwo verbuddeln wir es dann in irgendeinem Land, wo ein Diktator hat, der nicht Nein sagt und dafür viel Geld bekommt und keine Demokratie muss einführen, finde ich halt wie die schlechtere Lösung, als zu sagen, komm, wir arbeiten an Technologien, die so etwas wieder aufbereiten und produktiv machen können. Und das ist halt mein Bild von Liberalismus, dass man am Schluss durch Fortschritt und Technologien auch Lösungen findet für Fehler, die man gemacht hat.
Ich würde sagen, das ist der würdige Abschluss. Oder
nein, nein, ich möchte gerne, dass du oder Johanna das letzte Wort hat.
Okay, also ich sage weiter, giftgrüne Atomenergie. Giftgrüne Atomenergie.
Giftgrüne Atomenergie. Wunderbar. Hey, und vielleicht bist du jetzt gerade am Zuhören gesehen und hast dich furchtbar aufgeregt über mich oder über jemanden von den anderen. Oder sagst, ja, das ist ja nett, dass die Stammtischler da auch mal zusammengehöckelt sind und über das geredet haben, aber eigentlich komme ich aus dem Gebiet und habe wirklich eine Ahnung, dann schreib uns doch das sehr gerne an contact@reflab.ch. Du kannst natürlich auch immer gerne auf Instagram oder Facebook dazu Kommentare schicken. Wir werden alles lesen, das allermeiste beantworten, wenn es uns nicht irgendwo untergeht, und hoffen, dass wir für die Beantwortung von unseren E-Mails möglichst sauberen Strom können verwenden. Eine gute Woche euch. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Ciao.